Gebitte.
Gebitte.
Herr Schwind.
Gebitte.
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 Gebitte. Machen wir was.
Servus und hallo. Schön, dass ihr aufgedreht habt. Ihr hört den Podcast der jungen Generation Wien. Gebitte. Machen wir was. Am Mikrofon für euch heute die Angelina.
Hallihallo.
Und ich bin der Clemens. Servus. Wir haben heute zwei Gäste bei uns. Zum einen ist das die JG Wien Frauensprecherin Jasmina Majkocz.
Hallo.
Und der JG Wien Vorsitzende Alexander Ackerl.
Hallo.
Sehr gut. Und wir stecken schon mitten im Wahlkampf. Nämlich sind schon 12 Wochen vor der Wienwahl, der vorgezogenen Wienwahl, die jetzt am 27. April stattfindet. Alex, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Eigentlich hätte man ja im Herbst wählen sollen und jetzt wählen wir aus irgendeinem Grund schon im April. Warum ist das eigentlich vorgezogen worden?
Ja, Angie, wir sind quasi mitten im Wahlkampf von heute auf morgen. Liegt daran, dass die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS gescheitert sind. Das lag nicht an uns, kleiner Spoiler Alert. Aber die Tatsache, dass jetzt die FPÖ mit der ÖVP verhandelt und wir wahrscheinlich mit Herbert Kickl zum ersten Mal in Österreichs Nachkriegsgeschichte einen rechtsextremen Bundeskanzler bekommen und alles drumherum, was die FPÖ noch so mit sich bringt, Verschwörungstheorien, Spaltung, Hetze, also in Wirklichkeit eine Regierung, die an möglichst viel Spaltung und Populismus interessiert ist, hat in Wien halt schon die Frage aufgeworfen, wie gehen wir damit um, weil man kann sich halt in Wirklichkeit von der ersten Minute dieser neuen Bundesregierung an erwarten, dass die für möglichst viel Chaos und Unruhe in Wien sorgen wollen. Und das wäre ein unglaublich langer, grauslicher, vergifteter Wahlkampf geworden. Und von daher kann ich es komplett nachvollziehen, dass der Bürgermeister gesagt hat, dass er das den Wienerinnen und Wienern ersparen möchte, dass wir jetzt gleich für klare Verhältnisse in Wien sorgen, dass wir eine stabile Stadtregierung noch vor dem Sommer haben und damit auch dieser Bundesregierung mit einem rechtsextremen Bundeskanzler möglichst stark entgegentreten können, um die Wienerinnen und Wiener zu schützen und dafür zu sorgen, dass wir in Wien weiterhin eine lebenswerte und fröhliche, glückliche Stadt sind.
Es haben sich im Übrigen sowohl die SPÖ und Bürgermeister Michael Ludwig als auch die NEOS mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr dazu geeinigt und es wurde auch ein Fairness-Abkommen in diesem Sinne auch unterzeichnet zwischen den Landesgeschäftsführerinnen der beiden Parteien, um auch sicherzustellen, dass dieser Wahlkampf respektvoll stattfindet. Und es wurden auch alle anderen Parteien eingeladen, dieses Fairness-Abkommen zu unterzeichnen.
Was glaubt ihr, wird das die FPÖ auch unterzeichnen?
Also ich glaube ehrlich gesagt, selbst wenn sie es unterzeichnen, ist es das Papier nicht wert und die Tinte, weil wir alle wissen, wie die FPÖ agiert. Die agiert über Hetze, über Populismus, über Spaltung und auch über ganz viele Grauslichkeiten. Einfach um Schlagzeilen zu produzieren beispielsweise. Drum gehe ich nicht davon aus, dass sie es unterschreiben, aber selbst wenn, muss man da äußerst vorsichtig sein.
Können Sie vielleicht kurz erklären, was so ein Fairness-Abkommen ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sich denken, was bedeutet konkret Fairness-Abkommen? So, wir schimpfen uns nicht gegenseitig oder was beinhaltet sowas?
Na, so ungefähr. Also es geht darum, dass man sich im Dirty Campaigning zurückhält, aber es geht auch um so Sachen wie die Wahlkosten, Obergrenze einzuhalten. Da hat man sich auch als Stadtregierung schon viele Ziele gesetzt bzw. auch beschlossen. Und bei der FPÖ weiß man zum Beispiel bis heute noch nicht einmal, ob sie die Wahlkampfgrenze damals beim Wien-Wahlkampf 2020 eingehalten haben oder nicht. Und darauf wollte man sich eben auch verständigen, damit es ein fairer Wettkampfwettbewerb wird, nachdem man dann auch wieder zusammen konstruktiv arbeiten kann und sich quasi ins Gesicht schauen kann. Aber es ist jetzt eigentlich nicht die große Wissenschaft, sondern the bare minimum, wie man so schön sagen würde, im Dating-Kontext oder so. Also einfach, dass man menschlich miteinander agiert und ja, sich nicht die schlimmsten Dinge an den Kopf wirft und gewisse Regeln einfach einhält.
Da sieht man ja auch, wie tief eigentlich die Politik mittlerweile gesunken ist in gewisser Hinsicht, weil wir einfach Akteure haben in der Politik, die systematisch lügen und auch versuchen, einfach die Wahrheit hinter einem Berg von Müll zu verstecken. Darum steht in dem Fairness-Abkommen zum Beispiel auch drinnen, Fake News nicht in den Wahlkampf einzubringen, keine künstlich generierten Bilder oder Videos irgendwie auf den Weg zu schicken. Das macht die FPÖ zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Es soll auch ein Gremium geben, wo alle unterzeichnenden Parteien drinnen sitzen, wo sich dann im Wahlkampf die Parteien an dieses Gremium auch wenden können, wenn ein Verstoß vermutet wird. Also es ist eigentlich ein relativ umfassendes Abkommen und es ist eigentlich traurig, dass wir das brauchen. Und an der SPÖ liegt das sicher nicht, dass wir das brauchen.
Die Idee dahinter ist auch, weil du das jetzt auch angesprochen hast, Vertrauen wieder in der Bevölkerung auch herzustellen und auch wieder ein anderes Klima in der Politik zu schaffen, weil gerade dieses schlechte Klima, das wir aktuell erleben, eigentlich auch dazu beiträgt, dass immer weniger Menschen und gerade für uns auch als JG wichtig, immer weniger junge Menschen Vertrauen in die Politik haben und das soll wiederhergestellt werden und dafür wollen wir wieder sorgen und dazu beitragen.
Also Stand der Dinge ist, dass wir die Wahl am 27. April haben. Das ist schon in ein paar Wochen, also wir sind alle groß im Stress hier in der JG, wahrscheinlich auch in der Landesorganisation. Wir wissen jetzt noch nicht, was die Themenschwerpunkte sein werden, aber wir können ja schon etwas erahnen, oder? Was glaubt ihr?
Naja, das große Thema wird natürlich einfach sein für die Opposition, dass man versucht, die SPÖ massiv zu schädigen und diskreditieren. Und wir werden ganz klar herausstellen, was diese Stadt leistet, was die Regierung in den letzten 4,5 Jahren auch zustande gebracht hat. Man darf nicht vergessen, es ist eine Koalitionsregierung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Parteien. Und diese Regierung, die sich Fortschrittskoalition genannt hat, hat durchaus vieles zusammengebracht. Das kann man übrigens auch nachlesen unter Regierungsmonitor Wien, was alles erreicht wurde. Und das ist einmal das eine, quasi die Bilanz. Worum es aber auch gehen wird, ist, was soll in Wien in den nächsten 5 Jahren passieren? Und das eine Botschaft, die die SPÖ natürlich aussendet, ist, dass es jetzt einerseits gegenüber dieser Bundesregierung, die wir jetzt kriegen, mit Herbert Kickl als rechtsextremen Bundeskanzler, einfach wichtig, dass Wien da dagegen aufsteht und dass Wien einfach den Gegenpol bietet. Inhaltlich, politisch haben wir in den verschiedensten Bereichen ganz viel vor. Wir wollen unbedingt den sozialen Wohnbau weiterführen. Wir wollen unbedingt im Gesundheitsbereich einfach die Lücke, die da teilweise vorhanden ist in der Versorgung der Bevölkerung in ganz Österreich, schließen in Wien, dafür sorgen, dass wirklich jeder schnell einen Arzt oder Ärztin einen Termin bekommt. Im Bildungsbereich müssen wir dringend noch weitermachen, es ist einfach irrsinnig viel zu erledigen. Und die Sozialdemokratie hat halt Wien immer als ein dauerhaftes Projekt verstanden. Es ist nie einfach abgeschlossen, sondern es geht immer weiter, man muss immer weiter versuchen, Dinge zu verbessern und Fortschritte zu erzielen. Darum geht's.
Und in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen wird es auch ganz, ganz wichtig sein, Wien als Stadt der Frauen auch abzusichern und weiter auszubauen, zu verbessern. Wir erleben oder werden bald einen Bundeskanzler wahrscheinlich haben namens Herbert Kickl, der in Interviews beispielsweise davon redet, dass die Gebärmutter der Ort mit der höchsten Sterblichkeit ist oder Frauen, die abtreiben, pervers sind. Also auf solche Diskussionen müssen wir uns gefasst machen. Ja, du lachst, leider ist es.
Ja, aber aus Schockierung heraus. Ja.
Es ist absurd.
Man kann ja nur lachen oder weinen eigentlich, oder?
Ja, es ist absurd und das ist eigentlich die wahre Perversion daran. Und ich vertraue da leider auch nicht auf die ÖVP, dass die den Schutz gewähren und gewisse Frauenrechte hochhalten. Also gerade wenn es um die Selbstbestimmung geht oder das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, haben wir ja gesehen, dass die ÖVP in der Vergangenheit auch dagegen war oder auch mit Vereinen, die sich immer wieder dagegen stellen und gewisse Petitionen einbringen und entsprechende Änderungen haben wollen, wie dass es eine Statistik zur Erfassung der Gründe von Abtreibungen gibt, unterstützen. Und da muss die Sozialdemokratie als die Partei, die sich immer für die Frauen eingesetzt hat, ganz klar dagegenhalten. Und gerade die Stadt Wien als Stadt der Frauen wird das tun und auch einen Safe Space für alle Frauen in Österreich bieten, über dieses Recht hinaus.
Wir haben gerade ein paar Beispiele gehört, wo irgendwie Wien so ein bisschen als Gegenpol oder als Bollwerk vielleicht zur Bundespolitik auftreten kann oder möchte. Aber dass zum Beispiel Herbert Kickl jetzt vielleicht unser zukünftiger Bundeskanzler liegt, werfen ja einige, zum Beispiel die ÖVP oder die Neos der SPÖ vor, weil wir anscheinend oder die SPÖ nicht konstruktiv in den Regierungsverhandlungen war und sich deswegen dieses ganze, die Verhandlungen aufgelöst haben und schlussendlich jetzt ÖVP und FPÖ die Koalitionsverhandlungen führen. Wie seht ihr, das ist die SPÖ der Grund, dass die Koalitionsverhandlungen aufgebrochen sind?
Ich glaube, man braucht sich nur anschauen, wer jetzt für die ÖVP in den Koalitionsverhandlungen sitzt. Da sitzen neben den ganzen ÖVP-Politikerinnen und Politikern, die in verschiedenen Funktionen sind, sitzt einfach plötzlich der Raiffeisenbank-Generalsekretär und verhandelt mit der FPÖ über die Finanzierung des Bundeshaushalts in den nächsten Jahren. Da geht es um Steuern. Und der Raiffeisenbank-Generalsekretär hat in der ÖVP überhaupt keine Funktion. Der ist in nichts reingewählt. Warum sitzt der dort? Ist er als Aufpasser dort? Ist er irgendwie dort zu verhindern, dass die Banken oder die Reichen und Mächtigen in dem Land irgendwie belastet werden? Also da zeigt sich relativ deutlich, worum es offensichtlich der ÖVP aktuell geht, nämlich Steuern auf ihr Klientel, nämlich Banken und Konzerne und reiche Leute zu verhindern. Und das war auch die Krux in den gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der Sozialdemokratie. Weil die Sozialdemokratie hat sich einerseits schon dazu bekannt, das von der ÖVP verursachte Budgetdefizit zu lösen und dafür zu sorgen, dass das wieder ausgeglichen ist, aber halt nicht auf dem Rücken von der breiten Masse, während die wirklich Wohlhabenden und die Konzerne nichts dazu zahlen. Da hat die SPÖ drauf bestanden und die ÖVP wollte da nicht mitgehen. Übrigens, Fun Fact, ist jetzt rausgekommen, die Raiffeisenbank, die Bank, die ist Mitglied bei der ÖVP und zahlt 100.000 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr.
Ist das nicht illegale Parteifinanzierung, Schanken?
Es riecht schon sehr nach Illegalität,
ja,
oder?
Ja, ne?
Ich erkaufe mir meine Gesetze.
Ja. Wenn ich nicht spenden kann, dann werde ich halt einfach Mitglied.
Mitglied und zahle ganz einfach freiwillig mehr Mitgliedsbeitrag.
Man darf eine Sache nicht vergessen, das war ja noch ärger. Vor ein paar Jahren hätte die Raiffeisenbank Clubstatus im Parlament gehabt, weil in der ÖVP so viele Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter im Nationalrat sitzen. Und komisch, apropos, dass sie keine Bankenabgabe wollten, oder?
Ja, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Also wir hören ja oder lesen gerade sehr viel von der Bankenabgabe und das war eigentlich in den Verhandlungen zwischen SPÖ, ÖVP und NEOS ein No-Go und jetzt lesen wir plötzlich, dass die ÖVP doch mit der FPÖ auch wieder darüber verhandelt. Also eigentlich haben sie sich von der FPÖ offensichtlich über den Tisch ziehen lassen und die NEOS haben ganz, ganz viel über Verantwortung gesprochen, haben gesagt, dass mit der SPÖ und der ÖVP keine Reformen möglich sind. Aber was bekommen sie jetzt? Jetzt bekommen sie gar keine Reformen und einen Rechtsruck und schwere Beschädigung der Demokratie. Also ich weiß nicht, an der Stelle von den NEOS würde ich mich jetzt auch fragen, ob das so gescheit war, was sie da gemacht haben, wo die Verantwortung geblieben ist. Sie haben sie anscheinend am Verhandlungstisch liegen gelassen. Ich weiß es nicht.
Vor allem frage ich mich, ob die ÖVP jetzt auch gewonnen hat, wenn man sagt, okay, Bankenabgabe findet doch statt. Den Bundeskanzler haben sie anscheinend auch verloren. Also wer hat da gewonnen, außer die FPÖ?
Das ist ein strategisches Desaster natürlich für die ÖVP allererster Güte. Also die Demütigung, die sie jetzt gerade auf offener Bühne erleben muss, ist einzigartig in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg für Parteien. Sie geben wirklich alles her, um jetzt auf Platz 2 zu sein in der Regierung und trotzdem eine Bankenabgabe zu kassieren. Natürlich wird die Politik mit der FPÖ gemeinsam sehr viel günstiger für die Reichen und die Konzerne in unserem Land sein, als wenn die SPÖ in der Regierung sitzt, gar keine Frage. Leiden werden halt die Leute, klarerweise. Leiden werden gerade Geringverdienerinnen und Geringverdiener, Menschen, die einfach darauf angewiesen sind, dass der Sozialstaat stark ist. Und das führt mich auch zu einem Punkt, was jetzt auch in Wien besonders wichtig ist. Wien ist eine sehr, sehr junge Stadt. Wir sind eine der jüngsten Städte in Österreich. Wir haben sehr, sehr viele junge Menschen insgesamt, die in Wien zu Hause sind, Studierende, Lehrlinge, ganz viele Kinder im Kindergartenalter und so weiter. Und die Politik, die Schwarz-Blau jetzt einfach durchführen wird mit massiven Sozialkürzungen, mit Einsparungen, das führt ja zu Verwerfungen, das führt zu Arbeitslosigkeit, das führt dazu, dass nicht genug Personal vorhanden ist in den ganzen Bildungseinrichtungen von der Kinderkrippe rauf quasi bis zu den Universitäten. Und den Preis dafür zahlen junge Leute, junge Wienerinnen und Wiener. Und die Frage, wer in Wien jetzt regiert und wer in der Stadtregierung sitzt, ist da besonders wichtig, weil die Stadt Wien hier natürlich gegensteuern wird. Wir lassen doch nicht zu, dass die jungen Leute arbeitslos werden, dass die jungen Leute keine gescheite Bildung mehr kriegen, dass man quasi im Endeffekt alles anzündet und das nur dafür, damit die Reichen keinen Beitrag leisten. Darum geht es jetzt auch bei dieser Wien-Wahl. Wie gehen wir in dieser Stadt mit jungen Menschen um?
Das hat sehr viel Parallelen, kommt mir jetzt gerade so, wie ich dir zuhöre, eigentlich mit der Zwischenkriegszeit in Österreich, oder? In der Zwischenkriegszeit, so in den frühen 30er Jahren, waren ja die Christlich-Sozialen an der Macht und hatten im Prinzip alles unter Kontrolle, aber Wien war da der klare Gegenpol dazu eigentlich. Und der Bürgermeister Seitz wurden ja auch viele Gemeindebauten erstellt. Also wenn man so mal durch Wien fährt und sich Gemeindebauten ansieht, da sieht man oft dann, ja, wurde von Stadt Wien 1932, 1931 oder was erbaut. Siehst du das auch so, Alex?
Ja, natürlich. Also das ist eine Parallele, auch eine Bundesregierung, die quasi sehr bewusst sich auf ländliche Gegenden, Wählerinnen auch stützt, um dann gegen die Städte zu hetzen und zu sagen, ah, das rote Wien ist so versifft und so weiter. Also diese Vorurteile, die da ganz stark geschürt werden, völlig klar. Das ist das eine. Wir hoffen natürlich, dass da die Parallelen sich schon aufhören, weil wir wissen alle, wie die Zwischenkriegszeit in Österreich ausgegangen ist. Wir haben bald den 12. Februar, das ist der Jahrestag im Endeffekt, wo die Sozialdemokratie versucht hat, die Diktatur aufzuhalten in Österreich im Jahr 1934. und wir und unsere Genossinnen und Genossen dann brutal zusammengeschossen und ermordet wurden. Das Ergebnis war dann Austrofaschismus und später Nationalsozialismus in Österreich. Das wollen wir auf gar keinen Fall und da werden wir uns auch dagegen stellen. Aber ja, grundsätzlich sind die Parallelen schon sehr ähnlich. Wien muss sich halt wieder mal die Stadtregierung vor die Wienerinnen und Wiener stellen und einfach versuchen, alle möglichen Grauslichkeiten, die daherkommen, aufzuhalten.
Was man, finde ich, schon herausstreichen muss und was wir jetzt sehen und wo auch eine klare Parallele da ist, immer dann, wenn Krisen sind, stürzen sich viele Politikerinnen oder Parteien auf einen Sparkurs. Und was passiert dann? Im Endeffekt verschlechtert man die Verhältnisse der Menschen noch mehr. Dann braucht es einen Sündenbock. Ja, und das sind dann im Endeffekt, ja, damals waren es die Juden, heute sind es Personen mit muslimischem Background zum Beispiel. Und das ist einfach für die breite Masse viel einfacher zu verstehen. Aber was sie tatsächlich machen, ist eigentlich genau die Verhältnisse zu schaffen, die sie kritisieren und die sie brauchen, um ihre Macht zu verstärken. Während wir in Wien nicht diesen harten Sparkurs fahren, sondern investieren. Also auszugeben, Geld auszugeben, heißt ja nicht, das einfach bei der Tür rauszuschmeißen, sondern man investiert in die Zukunft und man muss sich anschauen, wo man das Geld hin investiert und was passiert damit? Schafft man damit Arbeitsplätze? Schafft man damit gute Bildung, die im weiteren Verlauf der Wirtschaft und einer Stadt oder einem Land nutzt? Also wohin fließt das Geld? Was passiert damit und welchen langzeitigen Wert hat es? Das sagen im Übrigen auch sehr, sehr viele Ökonominnen und Ökonomen, bis auf die Agenda Austria. Wir wissen, wem die nahe steht, dass es auch einnahmenseitig eine Veränderung braucht, um dieses Budget zu sanieren, um Veränderung herbeizuführen. Es kann nicht nur ausgabenseitig funktionieren und dafür steht auch die Sozialdemokratie und das wollten wir erreichen oder auch verhandeln und damit ist halt die ÖVP mit uns nicht mitgegangen. Jetzt geht's offenbar vielleicht doch.
Das ist ein Thema, das triggert mich so persönlich. So extrem. Wir haben, was weiß ich, wie viele Milliarden investiert zu Corona-Zeiten in die Wirtschaft. Versteh mich nicht falsch. Ja, Wirtschaft ist wichtig. Wir haben auch Arbeitsplätze dadurch gesichert. Aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass wir in dieser Zeit, koste es, was es wolle, viel überfördert haben. Ja, auch an Unternehmen. Und ich kenne das selbst einige, die das ganz einfach auch schamlos ausgenutzt haben. Und jetzt, ein paar Jahre später, müssen wir einsparen. Oh, Überraschung, wer hätte das gedacht? Und wer darf das zahlen? Natürlich wieder Mittelschicht und die, die es sich eh nicht mehr leisten können, weil alles immer teurer wird. Also das ärgert mich so dermaßen. Und zu dir, Alex, weil du sagst, dass die Parteien immer sich über Wien so auslassen. Es ist ja interessant, wie oft war Wien jetzt die lebenswerteste Stadt auf der Welt, mehrere Male hintereinander.
Und in zahlreichen Rankings.
Und in zahlreichen Rankings, die unterschiedlich auch bewertet werden und so weiter und so fort. Und sicherlich nicht von Sozialdemokraten, sondern auch von Business-Insidern etc.
Economist zum Beispiel.
Ja, das ist eh, das muss du mal...
Also das kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Man
Nein.
kann doch Wien dann, wenn da jemand am Brunnenmarkt geht oder sowas und sagt, schau, das ist Wien und was weiß ich. Ja, ist doch geil, oder?
Na, vor allem,
was ist das Problem?
Nein, vor allem, schau, das Ding ist, Job der Opposition ist es natürlich, Opposition zu sein. Das heißt, sie dürfen schon kritisieren, sollen auch kritisieren. Das ist einfach die Aufgabe. Die
aber nicht gegen mein Wien, ja?
So, ja, richtig, ja. Überall anders, nur nicht unser Wien. Nein, wir sind Demokratinnen und Demokraten, wir akzeptieren, dass das Kritik gibt. Nur es werden hier tatsächlich einfach Bilder aufgebaut, gerade im ländlichen Österreich, die so absurd sind. Also jede Wienerin, jeder Wiener, die auf Urlaub fährt und mit irgendwelchen Bundesländerangehörigen zusammenkommt, beispielsweise Familienmitglieder oder auch Wildfremde und sich über Wien unterhält, der schlägt nur entsetzt die Hände über den Kopf zusammen, was er da für Geschichten erzählt kriegt, wie Wien angeblich ist. Ne? Also da kriegt man ein Gefühl, als ob Wien irgendwie Sodom und Gomorra ist, was einfach absurd und lächerlich ist. Aber gut, so ist es halt. Der Punkt ist einfach der, die Wienerinnen und Wiener wissen ja, was sie in ihrer Stadt haben und wie unglaublich viele Maßnahmen einfach gesetzt werden, um das soziale Zusammenleben in einer 2-Millionen-Stadt, ja, die unglaublich gewachsen ist in den letzten 20 Jahren, einfach friedlich zu organisieren, dass die Leute einfach das Gefühl haben, dass sie ein Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Aber lass mich nochmal kurz auf die Budgetgeschichte zurückkommen, weil das ist ja auch was, wo wir in Wien sehr viel zu diskutieren haben aktuell. Wien hat ja eine Neuverschuldung von 3,8 Milliarden Euro dieses Jahr vermeldet. Und die Opposition ist natürlich rausgegangen und gesagt, ah, und Wien ist pleite und so schlimm und die SPÖ und die Neos können mit Geld nicht umgehen und. Wenn man sich das mal genau anschaut, was da eigentlich passiert ist, 2,2 Milliarden von diesen 3,8 Milliarden sind einfach, weil wir uns in Österreich das dritte Jahr in Folge in Rezession befinden. Ja, da sinken die Steuereinnahmen, da Da gibt es mehr Arbeitslose, der Sozialstaat muss arbeiten und das kostet natürlich auch Wien Geld, die Leute über Wasser zu halten und dafür zu sorgen, dass niemand auf der Straße sitzt. 2,2 Milliarden. 500 Millionen kommen obendrauf, weil die ÖVP hergegangen ist und lustig mit den Grünen einfach Steuern gesenkt hat die letzten Jahre, ohne sich eine Gegenfinanzierung zu überlegen. Jetzt muss man wissen, dass die Steuern so funktionieren, der Bund hebt die Steuern ein und die Bundesländer kriegen dann anteilig Geld daraus. Das gilt für die Körperschaftssteuer, also das ist die Gewinnsteuer für Konzerne, und aber auch für die Einkommensteuer. Jetzt ist die ÖVP eben hergegangen, hat die Einkommensteuer insofern verändert, als die kalte Progression abgeschafft wurde zu einem großen Teil, kostet wahnsinnig viel Geld jetzt, ja, das uns fehlt, und aber auch die Körperschaftssteuer um 2% gesenkt, was auch wiederum extrem viel Geld kostet. Das heißt, Wien hat allein aus dem schon viel Geld verloren. Das sind 500 Millionen Euro. Und der letzte Posten, 1,1 Milliarden Euro, damit man auf die 3,8 kommen ist, weil Wien investiert. Wir investieren in einer Krise. Wir haben nämlich unsere Lektionen gelernt aus den letzten 100 Jahren und was es heißt, wie die Jasmina gesagt hat, sich in eine Krise hineinzusparen zusätzlich, nämlich Arbeitslosigkeit, Unternehmen gehen pleite, die Banken geben keine Kredite mehr her und das ist ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Und die Wiener Stadtregierung ist halt einfach, wie soll ich sagen, gescheit, hat daraus gelernt und investiert jetzt in Bildung, in Ausbildung, in Arbeitsplätze, in Konjunkturmaßnahmen und, damit die Leute über Wasser bleiben, damit die Wirtschaft über Wasser bleibt.
Und das zeigt sich auch, Wien ist unter den Bundesländern in Österreich das Bundesland, das als einziges Wirtschaftswachstum verzeichnet. Also das muss man mal schaffen in Zeiten von diesen Krisen. Und dementsprechend ist es einfach völlig lächerlich, dass Sozialdemokratie und vor allem auch der Wiener SPÖ ständig vorgeworfen wird, dass wir nicht wirtschaften können.
Ja, und ein Punkt noch, das ist auch wichtig, wissen die meisten nicht. Wien hat 22% der Einwohnerzahl Österreichs, 22%, und Wirtschaftsleistung aber 25% von ganz Österreich. Und wir sind eine Stadt. Ja, wir haben keine Bergbauindustrie, wir haben keine Schwerindustrie, wir haben das alles nicht. Wir haben 25% der Wirtschaftsleistung. Das ist wirklich beachtlich.
Fassen wir, glaube ich, nochmal zusammen. Wir hatten Wahlen, Nationalratswahlen. Mhm. Es gab Koalitionsverhandlungen, NEOS, ÖVP, SPÖ. Die sind dann schlussendlich auseinandergebrochen, weil laut den Angaben von NEOS und ÖVP die SPÖ nicht mehr tragbar war. Wissen von den medialen Berichten, dass ein großer Punkt die Bankenabgabe war und ist. Jetzt haben wir Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ. Hier gibt es dann wahrscheinlich einen Bundeskanzler-Kicker und eine geschwächte ÖVP, die jetzt dann vielleicht doch einer Bankenabgabe zustimmen muss oder wird. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt vorgezogene Wahlen in Wien, um auch eine Stabilität vor dem Sommer noch zu erreichen. Und ihr befindet euch jetzt im Wahlkampf. Es wird sicher einiges passieren in diesen 12 Wochen und was die SPÖ da noch vielleicht vorhat. Vielleicht werden wir das in der nächsten Folge durchgehen, welche Pläne tatsächlich dann die SPÖ hat oder vorstellen wird, welche Ziele wir haben für die Stadt. Und ich bin schon sehr gespannt, was das dann konkret sein wird. Vielleicht dann auch im Kontrast zur FPÖ-ÖVP-Regierung. Und dementsprechend freue ich mich, dass ihr heute da wart, um uns da ein bisschen rein zu begleiten.
Genau, und wir werden uns jetzt auch in nächster Zeit öfter in dieser kleinen gemütlichen Runde treffen und uns austauschen zum Wahlkampf, was so abgeht. Natürlich können wir auch über Bundespolitik sprechen, aber unser Fokus liegt auf unserem geliebten Wien. Und das war die erste Folge von Gebitte in der neuen Staffel, würde ich fast sagen, ja, 2025. Liked uns, folgt uns und schreibt uns gerne Nachrichten, wenn ihr Fragen habt. Und am wichtigsten, hört wieder rein beim nächsten Mal Gebitte. Bis dahin wünsche ich euch was. Freundschaft und Glück auf.
Papa.
Freundinnenschaft.
Erst
Gebitte. 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 Mach mal was.